Heute Abend haben wir Fortsetzung in unserem Generalthema Jesus lieben mit Herz, Seele und Verstand und Kraft. Und Hans-Peter Reuer hat den heutigen Abend überschrieben: Gott anbeten mit Herz und Verstand. Untertitel: Wie betet man eigentlich an? Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend. Danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen unter deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt durch deinen Geist, dass wir Verständnis bekommen, dass wir wirklich Hörende sind, Lernende sind, Verstehende sind. Wir danken dir auch für Hans-Peter Reuer, wir bitten dich für ihn, dass du durch ihn zu uns sprichst. Und dass du dein Wort auch konkretisierst in unser Leben hinein. Danken dir für deine Treue in unserem Leben, die auch am heutigen Abend zum Ausdruck kommt. Du gibst und wir dürfen nehmen. Wir danken dir dafür. Und so wollen wir dich ehren, loben und preisen. Deinen Namen, in dem allein das Heil ist, hoch erheben. Amen. Ja. Bevor ich dich gleich bitten darf, wir haben beim Abendessen abgesprochen, dass wir heute Abend die Gelegenheit geben wollen, im Anschluss an den Vortrag, dass wir noch ins Gespräch kommen. Das wird dann sicherlich noch einige Minuten in Anspruch nehmen, aber nur, dass Sie schon mal wissen und sich überlegen, was könnte mich denn interessieren, auch zum gestrigen Abend. So, nun darf ich dich bitten.
Danke. Ah, da ist auch noch ein Sitz frei, gell? Und zurück da vorne hinsetzen. Ist noch irgendwo ein Sessel frei? Okay. So, guten Abend mal alle zusammen. Wie der Rainer gesagt hat, das Thema ist Gott anbeten mit Herz und Verstand. Und zu dem Thema muss ich persönlich eingestehen, als ich mein ganzes Leben bereits darum kämpfe, herauszufinden, wie man Gott eigentlich anbetet. Ich hatte immer das dumpfe Gefühl, dass ich tatsächlich keine Ahnung davon habe, wie man Gott überhaupt anbetet. Obwohl ich immer irgendwie versucht habe, es zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich feststellen, die Christenheit als Ganzes, ich glaube, ich weiß nicht so recht, wie man Gott anbetet. Aber wenn ich euch fragen würde, betest du Gott an, würden die meisten sagen, ja, glaub schon. Und dann frage ich dich, wie tust du das? Gibt es einen Zeitungsausschnitt, habe ich gelesen, vor ein paar Jahren mal. Nach einer Umfrage in den USA sehnt sich der durchschnittliche Gottesbesucher am meisten nach Anbetung. Es wurde auch festgestellt, dass viele Kirchengeher unzufrieden sind über die Art und das Erlebnis der Anbetung. Die meisten Erwachsenen beklagen die Tatsache, dass sie die Nähe und Gegenwart Gottes zu wenig spüren in der Anbetungszeit. Und zusammenfassend sagte der Artikel: Da sie nicht geschult sind, wie man recht anbetet, sind sie sehr frustriert über ihre Unfähigkeit, mit Gott auf einer tieferen Ebene zu kommunizieren, aber sie wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. In Anbetung, das ist oft interessant, man sieht die Hilflosigkeit in unseren verschiedenen Kirchen. Also in manchen Kirchen, wie in meiner, ganz traditionell, konservativ, wenn da einer bei der Predigt so macht, dann ist er echt aufgeregt. Das ist ähnlich wie hier. Und wenn er so macht, das ist schon Ekstase. Dann war ich schon in Gottesdiensten, da hüpfen sie, rollen und bellen, fallen zurück und nach vorne. Das gibt's. Ich frage mich, ob das eine oder das andere Anbetung ist, bin mir nicht ganz sicher. Gibt es eine Geschichte von einem alten Bauern, da ist ein Wochenende mal ein Bauer am Land irgendwo Und ein Wochenende fährt er in die Stadt und besucht dort die große Stadtkirche. Und er kommt nach Hause und die Frau fragt ihn, wie es so war in der Stadtkirche. Hat der Bauer gesagt, ja, es war nicht schlecht. Aber es ist etwas anders gewesen als bei unserem Land. Sie haben nämlich Anbetungslieder gesungen statt den Kirchenliedern. Dann hat die Frau gesagt, Anbetungslieder, was ist das? Dann hat er gesagt, ja, sie sind ähnlich wie Kirchenlieder, nur ein bisschen anders. Dann hat sie gefragt, ja, wie sind sie anders? Dann hat der Bauer gesagt, ja, das ist so. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, Froni, die Kühe sind auf dem Feld. Das wäre ein Kirchenlied. Wenn ich aber sage, Froni, Froni, meine Froni, Froni, die Kühe, die weißen Kühe, die braunen Kühe, die schwarzen Kühe, alle Kühe sind auf dem Feld. Sie sind auf dem Feld, auf dem Feld. Das ist ein Anbetungslied. Das ist der Unterschied. In Amerika gibt es einen Drink, der heißt 7-Eleven. Kennt ihr den? 7-Eleven ist der Name, 7-Elf. Keine Ahnung wie. Einer hat mal gesagt, Anbetungslieder sind oft wie 7-Eleven. 7 Worte, 11 Mal wiederholt. Ich glaube, ich weiß schon länger, was Anbetung nicht ist. Aber nur um zu wissen, was etwas nicht ist, heißt noch lange nicht, dass man weiß, was es ist. Eine Hilfe, das gilt für mehrere Dinge, eine Hilfe, wie ich herausfinden kann, was ein Begriff biblisch bedeutet, ist, man nennt das Gesetz der ersten Erwähnung. Das funktioniert nicht immer, aber sehr oft. Ja, kommt ruhig rein, haben wir ein bisschen Brautprobleme, gell? Schau, da haben wir auch noch einen Sessel. Wenn wir da den Aufnahmerekorder runterschmeißen oder so, haben wir da noch einen. Oder da ist auch noch einer, gell? Kommt zurück rein, schau, da gibt es noch was. Das Gesetz der ersten Erwähnung, das besagt, wenn du wissen willst, was ein bestimmtes Wort oder ein Begriff biblisch bedeutet, dann schau in der Konkordanz nach, wo dieses Wort zum ersten Mal vorkommt. Altes und Neues Testament, und das kann dir unter Umständen helfen, zu erkennen, was das Wort bedeutet. Wort Anbetung, anbeten, kommt zum ersten Mal vor im Genesis 22, Vers 5. Das ist die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll auf dem Berg Moria. Und er sagt Abraham zu seinen Knechten, ihr wartet hier, ich und mein Junge, wir gehen auf den Berg, um anzubeten. So nahmen sie die Gitarre und die Liederbücher und haben angebetet. Wir wissen, es ist nicht so. Sie hatten keine Gitarre, auch keine Liederbücher, haben auch kein persönliches Zeugnis gegeben, aber sie haben angebetet. Im Neuen Testament kommt das Wort Anbetung zum ersten Mal vor, in Matthäus 2,11. Das ist, als die heiligen drei Könige, waren weder heilig noch drei noch Könige, aber ist egal, die kamen nach Bethlehem und dann lesen wir, sie brachten ihre Gaben da, Gold, Myrrhe und Weihrauch, und sie beteten an. Sie haben auch nicht gesungen, auch kein Zeugnis gegeben. In beiden Fällen, Altes und Neues Testament, hat es damit zu tun, dass man etwas Wertvolles gibt. Anbetung, zumindest in diesen zwei Passagen, hat ganz wenig zu tun mit sich wohlfühlen. Ich glaube, Abraham hat sich nicht wohlgefühlt. Aber er hat angebetet. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich Lieder singe, so wertvoll das sein mag. Ich fühle mich gerne wohl übrigens. Und Lieder singen ist auch ganz nett. Ich bin nur nicht sicher, ob das was mit Anbetung zu tun hat. Aber wie gesagt, zu wissen, was etwas nicht bedeutet, heißt noch lange nicht zu verstehen, was es bedeutet. Und so geht es mir. Und so kämpfe ich mit der Frage, wie kann ich Gott anbeten? Was meint er damit? Im Johannes 4 lesen wir im Vers 24, da sagt Jesus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist mein Problem, Gott ist Geist und ich weiß nicht genau, wie ich mit einem Geist reden soll. Ich weiß, wie ich mit meiner Frau rede, die kann ich angreifen, die kann ich anschauen. Ich weiß, wie ich mit meinen Kindern rede, die sitzen am Schoß, jetzt nicht mehr, na, die Jüngste nur ein bisschen. Aber wie redet man mit einem Geist? Das sind so nette Worte. Wir müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, aber wie geht das? Und ich kann ja nicht, ob ich euch eine Hilfe bin heute Abend, aber ich versuch's. Etwas, das mir geholfen hat, den ich sehr gerne lese, ist C.S. Lewis. Und er hat mal ein Buch geschrieben über die vier Lieben, über Agape, Phileo, Storge und Eros. Aber er hat über fünf verschiedene Lieben oder Bedürfnisse gesprochen. Und das hat mir ein Stück geholfen, um anzubeten. Und das möchte ich mit euch teilen. C.S. Lewis schreibt, jeder Mensch ist ausgestattet mit einer, er nennt es, eine Bedürfnisliebe. Das versteht jeder. Wir alle haben ein Bedürfnis, geliebt zu werden. Auch Rambo, egal wie wild du bist. Jeder hat ein Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Liebe. Das hat jeder Mensch. Nicht jeder kann es ausdrücken, aber es hat jeder Mensch. Ich glaube, niemand ist hier, der das nicht versteht. Das ist die Bedürfnisliebe. Jeder Mensch ist aber auch ausgestattet mit einer sogenannten, C.S. Lewis nennt es, die Hingabeliebe. Jeder Mensch hat auch eine Sehnsucht, Liebe zu teilen, Liebe zu geben. Und diese Hingabeliebe ist freundlich, sie ist großzügig, sie freut sich darüber, Gutes zu tun. Auch Atheisten tun das. Auch Menschen anderer Religionsgemeinschaften tun das und haben das. Ich habe für lange Zeit geglaubt, es gibt so eine Theologie, dass der Mensch von Grund auf schlecht ist, das glaube ich immer noch, aber dass der Mensch nicht in der Lage ist, irgendetwas Gutes aus sich herauszutun. Die absolute Schlechtheit des Menschen. Aber die Meinung musste ich revidieren, aus zwei Gründen, von der Bibel her und von meiner Erfahrung her. Seht ihr, ob du Christ bist oder nicht, Agnostiker oder Atheist oder was immer, wenn ihr Kind wo reinfällt, springen sie nach und retten es, auch wenn sie selber dabei draufgehen. Wenn es dein eigenes Kind ist, ist es nicht heroisch. Du rettest nur dein eigenes Fleisch und Blut. Aber es gibt auch Menschen, die tun das für ein fremdes Kind. Das ist die Hingabeliebe. Ich bin auch im Bergrettungsdienst, im Höhlenrettungsdienst. Wir haben öfter Einsätze. Und bei einigen Einsätzen kommt es auch vor, wo ein Retter sein Leben verliert. Warum tut ein Mensch das? Ich könnte sagen, er ist selber schuld, wenn er darauf geklettert ist, dann soll er halt sterben. Kein Problem. Warum riskiert man sein Leben, um den zu retten? Oder Clubs wie Rotary Club, Lions Club und so, die helfen ganz schön und zum Teil extrem sinnvoll. Jesus hat gesagt, in Matthäus 7 zum Beispiel, ihr, die ihr böse seid, wisst doch, euren Kindern Gutes zu tun. Das heißt, ja, der Mensch ist von Grund auf böse, das heißt aber nicht, dass er nichts Gutes tun kann. Du kannst auch ohne Gott viel Gutes tun und du sollst es. Markus 9 sagt Jesus mal, wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Übrigens, das heißt, wir müssen Menschen die Chance geben, uns einen Schluck Wasser zu geben. Wir dürfen gute Werke nie schmälern. Gute Werke sind gut, egal wer sie tut. Und Gott freut sich immer über gute Werke. Cornelius, im Apostelgeschichte 10 lesen wir von Cornelius, als Petrus dann zu ihm kam und er ihm das Evangelium brachte, lesen wir, Gott hat deine Almosen gedacht. Gott gedenkt an deine Almosen, egal ob du Atheist oder Christ bist. Das ist wichtig zu verstehen. Aber auch wie gesagt, wir haben nicht nur die Bedürfnisliebe, sondern auch die Hingabeliebe. Dann gibt es, wie es Lewis sagt, noch eine Bedürfnisfreude. Das heißt, wir haben auch ein Bedürfnis nach Freuden. Das kann zum Beispiel ein Glas Wasser sein, wenn du durstig bist. Eine gewisse Freude. Es kann, wenn du so wie ich gestrickt bist, eine Bergtour sein. Schwierige Klettertour oder eine schöne Skitour oder was immer. Das kann ein Wiener Schnitzel sein, was du genießt. Oder die Toilette nach einer langen Autofahrt. Gewisse Freude ist dabei. Ein Bedürfnis und das Bedürfnis wird gestillt und dann ist die Freude auch vorbei. Es gibt dann noch die Wertschätzungsfreude. Die Wertschätzungsfreude ist etwas, das ein Mensch empfindet, zum Beispiel, wenn ich einen Sonnenuntergang erlebe. Da habe ich eine Freude, das zu sehen. Eine gewisse Wertschätzung, eine Freude darüber. Das kann eine Blumenwiese sein, wo du einfach eine Freude hast über die Wertschätzung. Kann sich auch auf einen Menschen beziehen. Du triffst jemanden, den du wertschätzt und das erzeugt eine Freude in dir. Und diese Wertschätzungsfreude hat jeder, auch ein Atheist. Die kann jeder Mensch genießen. Ich sage nicht, dass es jeder genießt, aber es kann jeder Mensch genießen. Und damit kommen wir jetzt zum fünften, und über das möchte ich ein bisschen reden, nämlich zur Wertschätzungsliebe. Und die Wertschätzungsliebe ist, so glaube ich, die tiefste Sehnsucht im Menschen und gleichzeitig die höchste Tugend, deren wir fähig sind. Die Wertschätzungsliebe. Was meine ich damit? Ich hoffe, ich nehme an, ich glaube, es ist jedem von euch schon mal passiert, ich kann nur von mir reden, wenn ich so auf einem Berggipfel sitze und dann sehe ich, wie die Sonne untergeht, ich sehe die hunderten Bergspitzen um mich herum, es ist so schön, da möchtest du eine Kamera haben und alles fotografieren und mitnehmen. Da wird man sogar poetisch, man möchte ein Gedicht schreiben. Das sind die Momente, da möchtest du jemanden an deiner Seite, mit denen du diese Freude, diesen Moment teilen kannst. Das ist, wo man dann das Handy rauszückt und sagt, es ist so schön, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen und so weiter. Und es tut fast weh, wenn du eine so tiefe Freude empfindest, du aber niemand hast, dem du sie weitergeben kannst oder dem du dafür danken kannst. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen einem Christen und einem Atheisten. Der Atheist kann dasselbe Schöne erleben, aber er hat niemand, dem er dafür danken kann. Und darum kann er nicht anbeten und darum kann er seine tiefste Herzenssehnsucht nicht stillen. Siehst du, du kannst den Berg nicht umarmen, das geht rein geografisch nicht. Du wirst auch die schöne Höhle nicht liebkosen und das Meer wirst du auch nicht küssen. Aber als Christ kann ich still werden und Gott danken, der das gemacht hat. Und damit stille ich die tiefste Sehnsucht in meinem Inneren. Und gleichzeitig praktiziere ich die größte Tugend möglich. Nämlich ich bete Gott an. Und Anbetung bedeutet, glaube ich, in erster Linie meine Wertschätzung für Gott auszudrücken, dass er der ist, der größer ist als alle anderen und er der Geber aller Freude und Liebe ist. Rabbi Zacharias, den lese ich sehr gerne, er wird auch genannt der C.S. Lewis des 21. Jahrhunderts, hochintelligenter Kerl, ein Inder, hat sehr viele Apologet, hat sehr viele Vorträge auf Universitäten. Und er hat geschrieben, diese Wertschätzungsliebe ist so etwas, wie wenn du vor einem einzigartigen, fantastischen Bild stehst und du bist überwältigt von der Schönheit des Gemäldes, selbst wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst und selbst wenn du morgen stirbst, sodass niemand es mehr sehen könnte, du würdest dieses Bild nie beschmutzen oder gar zerstören. Das ist nicht nur Freude, das ist die Wertschätzungsliebe. Eine völlige Hingabe diesem Bild gegenüber. Und das ist Anbetung. Ich erlebe das manchmal auch gefühlsmäßig, wie gesagt, in meinen Bergen. Wenn die Schöpfung die laute Sprache spricht, die Schöpfung spricht eine Sprache. Darum übrigens, der Mensch, der am Land wohnt, hat einen Vorteil. In der Stadt bist du nämlich umgeben von Menschenschöpfung. Am Land bist du noch umgeben von Gottes Schöpfung. Und das ist ein Unterschied. Darum machen wir auch diese Freizeiten und Camps, wo wir Leute raufführen in die Natur. Sie spricht eine Sprache. Wir erleben diese Wertschätzungsliebe auch in Bezug auf Personen. Man sagt ja, wenn diese Anbetung einer Frau gilt, wir sagen ja auch im Deutschen, er betet sie an. Oder er himmelt sie an. Bei einem Mann nennt man es, sie verehrt ihn. Gott gegenüber nennt man es schlicht und einfach, wir beten ihn an. Der Frau gegenüber ist es Anhimmeln, dem Mann gegenüber Verehrung, Gott gegenüber Anbetung. Und wisst ihr, wenn ich meine Frau zum Beispiel anhimmle, dann sitze ich auch nicht nur da und tue so. Ich rolle auch nicht rum, sondern ich benehme mich wie ein normaler Mensch und sage, dass ich sie gerne habe. Denn in der wahren Anbetungshaltung ist immer Liebe und Respekt und Ehrfurcht dabei. Das ist meine Überzeugung. Nun, wir brauchen nicht jeden Tag Sonnenuntergänge. Wir brauchen auch nicht unbedingt eine liebe Ehefrau oder Kinder, um Gott anzubeten. Es genügt eigentlich das Wunder eines Menschenlebens. Das genügt. Jeder Mensch ist ein Geheimnis für sich, den wir nie ganz ergründen werden. Und jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes. Der Mensch ist ja schon was Wildes eigentlich. Wirklich was Besonderes. Ohne unser Zutun wurden wir gezeugt. Wir wissen bis heute nicht, was nach der Befruchtung genau vor sich geht. Das, was dann kommt, haben wir ziemlich genau analysiert, aber den Anfang wissen wir nicht. Wir können uns auch nicht an die Geburt erinnern, oder gibt es jemand hier? Gibt es jemand, der sich an die Geburt erinnert? Kannst du nicht? Ne? Ich habe noch nie jemanden getroffen. Ich glaube, das hat damit zu tun, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Wunder. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr die irdischen Dinge schon nicht versteht, wie soll ich euch von himmlischen erzählen? Die Geburt ist etwas Himmlisches. Und was da alles geschieht, rein medizinisch betrachtet, ist gewaltig. Ein einziger Strang der DNA füllt ein tausendbändiges Lexikon mit 600.000 Seiten. Und diese Information wird eine Person. Und es gibt nur eine solche. Ich stelle oft fest, wenn ich mit Leuten reden auch, die, gerade die oft vielleicht unter Depressionen leiden, niedriges Selbstwertgefühl haben, die können das gar nicht glauben, wenn man ihnen sagt, du bist eine schöne, liebenswerte Person. Heute ist es ja leider oft so, dass wenn ein Kind in der Schule nicht allzu gut ist, dann hat es halt irgendein Syndrom oder irgendeine Krankheit, man braucht eine Entschuldigung dafür, der völliger Unsinn ist. Und eine Mädchen, die hat auch geglaubt, sie hat irgendein Problem, hat gesagt, du hast überhaupt kein Problem. Du bist ein gesundes, hübsches, liebes Mädchen. War sie auch. Kam am nächsten Tag zu mir unter Tränen, hat gesagt, weißt du was, du bist der Erste seit Jahren, der mir gesagt hat, dass ich normal bin. Wir haben ja so einen Standard. Und wenn die Kinder den nicht erreichen, dann müssen sie ja krank sein, sonst ist es ja peinlich. Gell? Oder wenn sie nicht ganz richtig geistlich gehen, wie wir wollen, dann ist auch schon wieder was schief gelaufen. Statt dass wir ihnen wissen lassen, wie besonders sie sind. Ein Ehepaar aus den USA hat mal einen kleinen Jungen adoptiert in einem Waisenheim in Rumänien. Wir fahren da fast jedes Jahr auch mit unseren Bibelschülern hin. Eine Woche in Waisenheimen einfach ein bisschen Andachten machen und Geschenke bringen und so. Und dann sahen sie einen Jungen in diesem Waisenhaus, der keine Arme hatte. Der war armlos. Keine Hände, keine Arme. Und irgendwie hatten sie das Gefühl, dieses Kind sollten wir adoptieren. Dann wurde die rumänische, die Mutter geholt, die war bekannt, und sie hatte Angst, weil sie hat im Fernsehen gesehen, dass in USA Babys importiert werden, behinderte Kinder, und die brauchen sie für genetische Forschungsobjekte oder für fehlende Organe, die ihr eigenes Kind. Das ist ein großes Geschäft heute. Und dieses Ehepaar tat etwas sehr Kluges, inspiriert vom Heiligen Geist. Konnte nicht viel Rumänisch, aber er gab dieser Mutter eine rumänische Bibel und bat sie, Psalm 139 zu lesen. Ich lese noch ein paar Verse. Psalm 139, Verse 13 bis 18. Und die rumänische Mutter von diesem armlosen Kind las dann, Vers 13, denn du, Gott, bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Übrigens, hast du Gott schon einmal gedankt, wie erstaunlich und ausgezeichnet er dich gemacht hat? Wenn nicht, dann sollst du es heute tun. Denn er hat dich auf erstaunliche, wunderbare Weise gemacht, genauso wie du bist. Er wollte dich so, wie du bist. Wunderbar sind deine Werke, sagt er. Ich bin wunderbar gemacht. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sah in deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Und als die Mutter das las, gab sie ihnen ihren Sohn, denn sie wusste, sie schätzen nicht nur mein Kind, sie schätzen auch mich. Und seht ihr, das ist das Geheimnis. Und da kann man jeden Tag staunen. Ich habe liebe Freunde, Todd und Missy, die haben 3 Kinder adoptiert aus Rumänien, obwohl ihr ein Fuß fehlt. Sie verloren. Und die 3 Kinder sind so liebe Kinder, ist unwahrscheinlich, sie kommen jedes Jahr mal zu uns. Und was interessant ist, wir tun uns oft nicht schwer, dieses Wunder Gottes in Kinderaugen zu sehen. Das ist, wenn man so Kinderaugen ansieht, wir wissen es halt, das ist irgendwie erbauend. Das ist, wow, das ist so lieb. Aber wisst ihr, wo wir uns manchmal schwer tun bei Erwachsenen? Bei Erwachsenen vergessen wir, dieses Wunder zu sehen. Und ein Mensch ist eben nicht ein Nummer, sondern ein ganzes Wunder. Mathematisch mag es stimmen, dass 1 und 1 2 ist und halb 1 ist, aber wenn du ein Baby in die Hälfte schneidest, funktioniert das mathematisch nicht mehr. Das hat schon Salomo gewusst. Was ist Anbetung? Anbetung heißt, vor Gott zu stehen, in Ehrfurcht und Liebe ihm danken für das Wunder des Lebens, der Schöpfung und auch für das eigene Leben. Und ich möchte zum Abschluss noch lesen aus Lukas Kapitel 7, eine meiner Lieblingspassagen, was Anbetung anbelangt. Lukas Kapitel 7 und Vers 36 bis 50. Lukas 7, Vers 36, glaube ich, ist es. Ja, genau. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, der mit ihm zu essen, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Übrigens, Jesus ging auch zu den Pharisäern. Die hat er genauso geliebt. Er wollte auch sie erreichen mit dem Evangelium, weil die manchmal so runtergedankt werden. Vers 37, siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Sie trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich der Frau zuwendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Und er spricht zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Die Geschichte gefällt mir deshalb so gewaltig. Jesus hat sich dieser Frau zugewandt, nicht obwohl sie eine Sünderin war, sondern weil sie eine Sünderin war. Diese Frau kam völlig uneingeladen, völlig unpassend. Das war das Gespräch zwischen zwei Rabbinern. Und da platzt sie einfach rein, fällt zu den Füßen Jesu, gibt das Beste, das sie hat, Anbetung, benetzt seine Füße mit Tränen, trocknet die nassen Füße mit ihren Haaren. Und diese Geste sprach Bände über ihre endlose Dankbarkeit und Wertschätzung Jesu gegenüber. Und jeder, der das gesehen hat, außer dem Arrogantesten, muss diese Begebenheit sprachlos lassen. Und seht ihr, ich lese es gerne, weil das ist das Herz von Anbetung. Diese Wertschätzung, diese Hinwendung, diese Dankbarkeit. Und ich möchte einfach euch fragen, wann hast du zum letzten Mal gestaunt über die Schönheit der Natur, über die Einzigartigkeit deines Gegenübers, der gerade neben dir sitzt jetzt. Der ist besonders, den gibt es nur einmal. Vielleicht denkst du, Gott sei Dank. Aber der ist besonders. Ist übrigens nur nebenbei. Die Bibel sagt klar, wir sollten alle Menschen lieben. Das heißt nicht, dass du alle mögen musst. Ein Unterschied. Nicht jeder Mensch muss dir sympathisch sein. Du bist völlig normal. Willkommen im Club. Aber wisst ihr, was mir immer sehr hilft? Wenn ich mit einem Menschen sitze, der vielleicht ganz anders gestrickt ist wie ich und der ist mir halt nicht sympathisch, weil ich so anders bin, er denkt wahrscheinlich selber über mich, dann sage ich mir, Herr, du liebst diesen Menschen genau wie mich. Du hast auch diesen Menschen wunderbar gemacht auf seine Weise. Danke für ihn. Und das schenkt dir, das funktioniert immer bei mir, das schenkt mir eine Wertschätzung und Respekt und Achtung für diesen Menschen. Er muss nicht mein bester Freund werden, aber ich habe eine Wertschätzung für ihn und für sie. Und die Frage ist, wann hast du zum letzten Mal angebetet? Gott gesagt, wie sehr du ihn wertschätzt für das, wer er ist und das, was er tut. Und dazu sind wir bestimmt. Ich glaube, es ist die höchste Tugend und eigentlich das tiefste Verlangen in unserer Seele, nämlich anzubeten. Wollen wir noch miteinander das tun? Lieber Vater, wir möchten dir von Herzen danken für das Geschenk der Anbetung, dass wir dich wertschätzen dürfen, dass wir dir sagen dürfen, dass wir dich lieben oder zumindest lieben lernen wollen und dass wir dankbar sind für das Wunder des Lebens, für unser eigenes Leben als auch für das Leben unseres Nachbarn. Und Vater, ich bitte dich um die Gnade, dass du uns befähigst, dieses Wunder zu erkennen. Im Nächsten nicht nur ein lästiges Problem zu sehen, sondern ein Wunder zu sehen. Und aus dieser Wertschätzung heraus sie auch ausdrücken, damit auch er oder sie erkennt, wie wertvoll er ist in deinen Augen. Vater, so danke ich dir auch für diesen Abend. Und wir wollen lernen, recht anzubeten, so wie diese Frau, diese Sünderin. Wir sind alle im selben Boot. Wir alle sind schuldig vor dir. Und so dürfen auch wir uns hinknien und unsere Dankbarkeit ausdrücken. Und das wollen wir vielleicht ganz neu lernen, neu einüben. Und somit unser tiefstes Verlangen stillen und gleichzeitig die höchste Tugend ausüben, die du uns als Menschen gegeben hast. Danke ich dir für den Abend, für dein gutes Wort, für deine Gegenwart. Amen.